Umdenken, der Podcast der Universität Münster.
Stellen Sie sich doch mal selber folgende Frage. Sofern Sie sich für Sport interessieren, wann jubeln Sie zumindest innerlich am intensivsten? Wenn ein deutscher Leichtathlet bei den Olympischen Spielen Neunter im Sperrwurf wird, eine deutsche Schwimmerin Fünfte über 400 Meter Kraul oder ausschließlich, wenn einer aus der deutschen Olympiamannschaft eine Medaille holt. Ich kann Ihnen zumindest so viel sagen, nach jeder Weltmeisterschaft und jedem olympischen Turnier wird öffentlich abgerechnet. Und bei den letzten Olympischen Spielen im Jahr 2024 in Paris, als Deutschland 33 Medaillen holte und damit Zehnter im Länderranking wurde, brach sofort eine Debatte über eine vermeintliche oder tatsächliche Krise des Spitzensports in Deutschland los. Der Tenor: Es muss doch einiges falsch laufen, wenn Nationen wie Südkorea, Italien oder sogar die kleinen Niederlande mittlerweile vor uns landen. Und damit willkommen zum Umdenken, zu einer neuen Podcast-Folge der Universität Münster. Schön, dass Sie dabei sind. Mein Name ist Norbert Robers, ich bin Pressesprecher der Universität. Kann oder muss man denn tatsächlich sofort von einer Krise des Spitzensports sprechen? Oder ist das mal wieder typisch deutsch, dass wir also gleich ein grundsätzliches Desaster beklagen, wenn es mal nicht so gut läuft? Wobei zu weit dazugehört, dass die Good Old Times rein von den Zahlen betrachtet tatsächlich besser waren. So holte das deutsche Team bei den Olympischen Sommerspielen 2016 in Rio noch 42 Medaillen. 1996 waren es in Atlanta 65. Und 1976 im kanadischen Montreal sogar satte 129, darunter 50 Mal Gold. Die Zahlen sind somit eindeutig. Woran liegt's also? Liegen wir mit unserer Spitzensportförderung grundsätzlich verkehrt? Geben wir in Deutschland zu wenig Geld dafür aus? Oder ist das weniger eine Frage des Geldes, sondern vielmehr der viel zitierten Strukturen? Oder ist all das Ergebnis des Trends, dass der Schulsport längst nicht mehr die Bedeutung wie früher hat, und dass sich immer weniger Menschen quälen wollen? Es gibt also reichlich Fragen zu diesem Thema. Wie praktisch also, dass ich auch zu diesem Thema wieder einen kundigen, engagierten Gast, eine Doktorin der Universität Münster, begrüßen darf. Wer ist mein Gast? Dr. Barbara Halberschmidt hat Sport, Pädagogik und Französisch an der Universität Münster studiert. Von 2003 bis 2006 folgte ein Promotionsstudium im Fach Sportwissenschaft, ebenfalls an der Uni Münster. Im Anschluss daran machte sie ein Referendariat an einem Berufskolleg in Köln. 2008 hat sie ihre Promotion abgeschlossen. Bis 2010 arbeitete sie an einem Berufskolleg und der Deutschen Sporthochschule in Köln. Seitdem ist sie am Institut für Sportwissenschaft der Universität Münster beschäftigt, seit 2019 als akademische Oberrätin. Sie ist in der Arbeitsgemeinschaft für Sportpsychologie in Deutschland Vizepräsidentin für das Ressort Schulsport und Lehre. Und für heute ist wahrscheinlich folgender Punkt besonders interessant. Die Uni Münster ist auch Partnerhochschule des Spitzensports. Das ist ein 1999 gegründetes Projekt, das Spitzensportler dabei unterstützt, ihren Sport auf Top-Niveau auszuüben und gleichzeitig ein erfolgreiches Studium zu absolvieren. Und Barbara Halberschmidt zählt zu dem Team, das an der Uni Münster dieses Projekt maßgeblich mitbetreut. Im Übrigen war sie selber früher Spitzensportlerin. Sie war eine sehr, sehr gute Schwimmerin, aber das war mit der Schule irgendwann nicht mehr zu vereinbaren. Insofern weiß sie selber aus guter eigener Erfahrung, wie schwierig das ist, zwei Hüte gleichzeitig zu tragen. Ich freue mich sehr, dass Sie sich heute für uns Zeit nehmen und für diesen Podcast. Willkommen, Frau Halberschmidt.
Hallo, Herr Robers. Hallo, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. Ich bin sehr, sehr froh und stolz, dass ich hier sein darf und bin ganz gespannt, wie das heute läuft.
Das freut uns, Frau Halberschmidt. Sagen Sie, wir werden sicherlich im Laufe des Vormittags hier über viele Details noch sprechen, aber vielleicht erstmal grundsätzlich und allgemein. Wie bewerten Sie denn die aktuelle Situation des Spitzensports? Ich habe da schon ein bisschen was angedeutet. Ja. Dieses typische Gejammer. Auf der anderen Seite sind die Zahlen eindeutig. Zu welcher Interpretation neigen Sie?
Also ich persönlich glaube, wir haben Luft nach oben. Das kann man auf jeden Fall sagen. Aber ich würde gerne da auf ein paar Dinge jetzt schon hinweisen. Wenn ich ein Mann wäre und ich würde Fußball spielen in der ersten oder zweiten Bundesliga oder in der Nationalmannschaft, dann würde ich jetzt die Frage beantworten und sagen, super, geht's dem Spitzensport, ist ja super. In der gleichen Situation als Frau, erste, zweite Bundesligaspielerin oder auch jetzt Teilnehmerin in der Nationalmannschaft oder so, würde ich die gleiche Situation als relativ schlecht beurteilen. Also man sieht da schon, es ist so ein Gender Gap auf jeden Fall in Deutschland drin und ich glaube auch, je nachdem, welche Sportart man sich anguckt, ist es eine gute Situation, Medienberichterstattung ist da, gute Bezahlung ist da und eine tolle Nachwuchsförderung und so weiter. Und bei anderen Sportarten ist das natürlich nicht so. Also komme ich im Endeffekt dann so zu dem Schluss, ich würde sagen, es ist Luft nach oben.
In jedem Fall, ja. Sie haben sicherlich recht, dass man das auf einzelne Sportarten auch runterbrechen kann. Mhm. Wenn ich Eishockey-Bundesligaspieler bin, verdiene ich wahrscheinlich sehr gutes Geld und habe eine große öffentliche Aufmerksamkeit. Bin ich eine Kugelstoßerin? Naja, sieht das vielleicht schon ein bisschen anders aus.
Ne? Mhm, ja, und Sie haben ja gerade schon angesprochen, so dieser Blick auf die Medaillen. Natürlich liegt das so in unserer Natur, auf Sieger zu gucken. Erstmal liegt es natürlich auch in der Natur des Sports. Es geht um Siegen oder um Verlieren. So funktioniert Sport. Aber die Berichterstattung ist natürlich sehr viel intensiver und größer, wenn man eine vordere Platzierung hat. Und wenn man jetzt auf einem 8. oder 10. Platz landet, weiß möglicherweise jemand gar nicht unmittelbar, wie groß war denn insgesamt überhaupt das Bewerberfeld oder die Konkurrenz. Also wenn da jetzt weitere 60 Leute im Feld waren und man hat einen Platz gemacht, ist das ja eigentlich super. Da fehlt dann manchmal so ein bisschen die Einordnung und ich glaube, dass wir einfach über die Berichterstattung in den Medien schon auch so einen Fokus haben auf Gewinnen. Und wir sind natürlich auch eine leistungsorientierte Gesellschaft. So, das ist in Deutschland schon toll, wenn man ganz vorne ist und wenn man was ganz besonders toll macht. Und dann guckt man dann eher auch auf die ersten, zweiten, dritten Plätze.
Gucken wir also andersrum gefragt zu sehr immer auf die Medaillengewinner und wissen gar nicht mehr einen 4., 6. oder 10. Platz zu schätzen. Und wenn ich noch eine Anschlussfrage da stellen darf, ist das so typisch deutsch oder machen das die Franzosen, die Isländer und die Italiener nicht genauso?
Ich weiß gar nicht, ob ich das an der Nation festmachen würde. Ich glaube, das liegt einfach in der Natur des Menschen, dass wir eher auf Sieger gucken und auf jemanden, der sehr, sehr erfolgreich ist. Das ist für uns ja ein Vorbild oder ein Modell. Und das bewundern wir, wenn sich jemand da im Vergleich zu einer großen Konkurrenz durchsetzt. Also ich weiß gar nicht, ob das so ein französisches oder isländisches Phänomen ist. Also ich glaube aber schon, dass wir...
Wahrscheinlich ist es ein menschliches Phänomen,
ja, ich glaub schon.
Oder?
Ja,
dass man immer
auch
guckt, wer wird Erster, wer wird Zweiter. Das kennt man ja aus seinem privaten Umfeld wahrscheinlich auch. Ne?
Und ich glaube schon wirklich, die Berichterstattung in Deutschland ist dann schon auch, natürlich stürzen wir uns auf einen Olympiasieger. Das ist
wenn ich so Berichte höre, zum Beispiel meine Leichtathletik-Weltmeisterschaft, die Kommentatoren schon immer sagen, Mensch, das ist die Jahresbestleistung für diese Person, so weit ist sie noch nie gesprungen, so hoch ist er noch nie gesprungen und so weiter. Also die versuchen schon eine Einordnung, obwohl die Person dann vielleicht nur 9. geworden ist, aber für diese Person ist es vielleicht die beste Leistung, die sie jemals gebracht hat. Also dieser Versuch der Einordnung gibt es schon, nicht? Aber irgendwie, so in der Berichterstattung guckt man dann schon, wer war Erster.
Ja, auf jeden Fall. Ich denke gerade an den Luca Herden, das ist ja ein Student von der Uni Münster, der ist letztes Jahr in Rom auf den 8. Platz gesprungen, hatte sich damals dann auch für die Olympischen Spiele qualifiziert. Das war ja schon ein Riesending. Und trotzdem hört man dann ab und an im Bekanntenkreis, wie 8. Platz, nicht 1.
Ja.
Ne, das ist so vielleicht
denn
wirklich...
Denn ich meine, allein die Teilnahme an einem Olympischen Spielen ist ja schon eine Auszeichnung per
absolut.
Se, aber das geht dann irgendwie unter.
Ja,
ne?
Absolut.
Oder es droht unterzugehen.
Ja.
Frau Halberschmidt, wo liegen denn Ihrer Einschätzung nach die größten Herausforderungen für den Spitzensport? Ist es eher so die Infrastruktur? Liegt es an der Politik? Fließt zu wenig Geld ins System? Liegt es eher an der individuellen Ebene? Also, dass man sich nicht mehr quälen will oder so ähnlich? Ich weiß, das ist jetzt eine große Frage, die man wahrscheinlich nur in Buchform fast schon beantworten könnte. Aber was schießt Ihnen dabei so zunächst durch den Kopf?
Also das Erste, was mir durch den Kopf schießt, ist tatsächlich die finanzielle Unterstützung. Das wissen wir jetzt auch durch aktuelle Studien, aber auch so, dass Athleten und Athletinnen schlecht abgesichert sind. Also Sport ist kein Beruf. Ja, also für später was zurücklegen kann man in der Regel nicht, es sei denn, man ist wie der eingangs erwähnte Fußballer abgesichert. Ne? Aber es gibt ja keine Mördergehälter oder sowas. Ich glaube, dass der Staat so viel er kann in den Sport investiert, weil man schon weiß, das ist natürlich auch eine Außendarstellung eines Landes, erfolgreichen Sportler zu präsentieren, gerade in heutigen Zeiten. Aber genau in diesen heutigen Zeiten fließt natürlich jetzt auch viel Geld in die Verteidigung und da muss man mal gucken, wie viel dann für den Sport auch übrig bleibt. Also das ist so ein Komplex, wo eben auch ja, politische Abläufe und Prozesse gerade eine große Rolle spielen oder mit da reinspielen. Ich glaube einfach in Deutschland, wir haben, also das, was die Athletinnen und Athleten oft fordern, ist eine höhere Professionalisierung, also im Sinne von einer Vorsorge, dass Sport wirklich als Beruf angesehen wird, eine vernünftige Bezahlung gewährleistet ist, weil das ist bei Randsportarten nun mal leider nicht so. Ich glaube schon auch, wir haben ein infrastrukturelles Problem. Ich könnte mir, also wenn ich jetzt so in Münster gucke, habe ich oft das Gefühl, wir haben hier schon so ein bisschen so eine Bubbleblase. Wir haben eine gute Situation insgesamt, wobei auch da das Preußenstadion, wie lange war diese Kurve kaputt und nicht nutzbar? Ne? Also jetzt kann man investieren, muss man ja auch in der zweiten Liga. Aber ich glaube, wenn man so deutschlandweit guckt, die Infrastrukturen sind nicht gut, die Sportstätten sind einfach angezählt.
Ich wollte gerade, will ich dazwischen gerade schon fragen, was meint man eigentlich immer, wenn man über Infrastruktur redet? Sind das mehr Leichtathletikstadien, eine bessere Ausstattung dieser Stadien? Reden wir über mehr Sporthallen oder was ist genau gemeint mit Infrastruktur? Das ist so ein etwas diffuser Begriff.
Ja, ist aber genau das, was Sie angesprochen haben. Ganz konkret würde ich da fassen, Hallen, Außenanlagen oder also generell Städten, wo Sport getrieben wird. Und es gibt relativ viele Dokumentationen. Ich habe jetzt vor einem Jahr eine in der ARD gesehen über Sporthallen, wo ich schier erschrocken war, unter welchen Bedingungen Sportlehrkräfte aktuell Sportunterricht versuchen anzubieten. Und dass es vielfach gar nicht funktioniert, diese zweimal die Woche sind, glaube ich, so im Schnitt Sportunterrichtsangebote da, zu realisieren, weil die Hallen so kaputt sind. Ich glaube, also das wird sich in den Schwimmbädern nicht anders darstellen. Da wurde vor einigen Jahren auch schon großer Aufruf in der Presse platziert, dass man da investieren müsste. Und wenn ich jetzt so gucke, Infrastruktur allgemein in Deutschland, Stichwort Deutsche Bahn oder vielleicht auch irgendwie generell jetzt Straßenverkehr oder so, da ist lange Zeit die Haltung vorrangig meiner persönlichen Einschätzung nach da gewesen, wieso läuft doch, ist doch, funktioniert doch alles, ist doch gut, braucht man nicht groß investieren. Und jetzt aktuell haben wir so ein bisschen den Salat, dass an vielen Stellen jetzt die ganzen kaputten Strukturen hochploppen und wir eigentlich investieren müssten, aber über die finanzielle Situation haben wir ja gerade schon so ein bisschen gesprochen.
Genau, die Finanzen. Also irgendwie läuft es dann doch immer auf Geld hinaus, wenn ich das nochmal eben nachschärfen darf. Sie sprachen von dem vielleicht nicht ganz guten Bezahlung für die jeweiligen Athleten. Gilt das eigentlich auch für die Trainer? Denn ich meine, das ist ja auch eine wichtige Figur in diesem ganzen Konstrukt. Ich habe ehrlich gesagt keinen blassen Schimmer, wie Trainer so bezahlt wird. Bundestrainer im Skispringen, Bundestrainer im Fechten oder so ähnlich. Ist da auch Nachholbedarf Ihrer Einschätzung nach?
Also die genauen Gehälter, muss ich gestehen, weiß ich auch nicht ganz genau. Ich glaube, dass es da ähnlich ist wie mit den Sportarten, was ich gerade schon angesprochen habe. Im Fußball müssen wir uns jetzt nicht so die Sorgen machen, glaube ich, um die Situation der Trainerinnen und Trainer. Bundestrainer werden vermutlich auch über die Anbindung an Stützpunkte und so weiter ein ganz gutes Auskommen haben. Aber man ist ja nicht sofort Spitzensportler und man ist ja auch nicht sofort in der Liga, sondern es gibt ja erstmal den Breitensport und den Freizeitsport, wo alles anfängt. Und da sind die Trainerinnen und Trainer hauptsächlich ehrenamtlich tätig. Und wir haben aktuell eine Krise des Ehrenamts. Das ist das, was gerade eine Studie vom DOSB gegeben, was die Vereine ganz viel äußern ist. Wir haben einfach ein Nachwuchsproblem. Wir haben Leute, also nicht mehr so viele Leute wie früher, die sich ehrenamtlich engagieren. Und das ist ja eine Trainertätigkeit. Und wenn man jetzt aber nochmal einen Switch zurück in diesen professionalisierten Trainerbereich geht, wir haben es jetzt gerade bei Preußen auch wieder gehabt, kurz vor Saisonende. Das Mittel der Wahl, wir machen einen Trainerwechsel, dann wird sich nochmal was entwickeln. In unserem Fall hat es ja funktioniert.
Hat es geklappt,
aber
genau.
Wenn ich jetzt über die Situation des Trainers nachdenke, der muss natürlich jetzt gucken, wo bleibe ich. Und das erfordert eine extrem hohe Flexibilität, weil er ja jetzt unter Umständen in Ostdeutschland oder in Süddeutschland eine Neubeschäftigung erstmal suchen muss, finden muss und umzieht. Da muss eine Familie dann auch erstmal mitmachen. Also die gesamte Situation ist auch herausfordernd. Und ja, dass da einzelne Kolleginnen und Kollegen dann irgendwie sagen, habe ich jetzt auch nicht so verschärft Lust drauf.
Das kann man schon nachvollziehen. Ne?
Das kann ich nachvollziehen, ja.
Nochmal zum Stichwort Infrastruktur.
Ja.
Vielleicht mehr Hallen, vielleicht eine bessere Ausstattung der Hallen. Mhm. Was ist so mit exklusiver Nutzung der Hallen? Das höre ich zumindest auch manchmal, dass dann nehmen wir mal in Ihre Sportart, die Sie früher gemacht haben. Eine Schwimmerin sagt um 9 Uhr morgens, oh, ich habe jetzt mal 2 Stunden Zeit, ich könnte jetzt mal eine Trainingseinheit irgendwie machen. Ja. Naja, da wird sie in Münster wahrscheinlich keine Halle finden, in der sie mal schnell trainieren kann. Ne? Mhm. Gehört sowas auch dazu, dass man wirklich für Spitzensport sowas wie exklusive Trainingsstätten schafft, wo nur die dann auch trainieren dürfen und dann auch eine hohe Flexibilität?
Also das wäre natürlich der Jackpot, wenn man die Möglichkeiten hätte. Also ich glaube, zu der von Ihnen beschriebenen Uhrzeit, hoffe ich zumindest, findet da Schulsport statt oder auch also universitäre Ausbildung möglicherweise. Jetzt in Münster wäre es so, in anderen Standorten natürlich nicht. Und nachmittags sind die Vereine ja auch da und dann muss der Spitzensportler oder die Spitzensportlerin schon gucken, wo sie bleibt. Es gibt in Einzelfällen natürlich Bundesstützpunkte oder Stützpunkte, wo eben dann speziell auch dieses Becken, wenn wir jetzt beim Beispiel Schwimmerin bleiben würden, gegeben ist. Das ist aber natürlich nicht überall. Das erfordert aber von einem Athleten natürlich auch wieder eine hohe Flexibilität in der Anreise. Und als junger Mensch, als Talent, sind das die Eltern, die dann investieren. Das sind die ersten Sponsoren, so gesehen, für einen Spitzensportler, die ihr Kind dann am Wochenende nochmal zu den Wettkämpfen und zu den besonderen Trainingseinheiten fahren. Also ich erinnere mich, dass meine Eltern damals, ich glaube, fast jedes Wochenende mich irgendwo hingefahren haben, um ein spezielles Training absolvieren zu können.
Was viel Geld und viel Zeit kostet.
Ne? Ja, absolut. Also die Eltern sind wirklich die ersten Sponsoren eines Athleten oder einer Athletin. Das hat man manchmal nicht so auf dem Schirm, aber das ist letztlich so. Und Sie hatten ja vorhin andere Länder angesprochen. In den Niederlanden beispielsweise sind die Wege fahrbar. Also die haben spezielle Stützpunkte oder Stützpunkttrainings für spezielle Sportarten und aus dem Land werden die Athleten dann dahin gefahren. Das ist ein bisschen eine andere Voraussetzung als hier. Wenn in München so ein Becken ist und ich muss da 2-mal die Woche hin, ist fahrtechnisch einfach viel, viel schwieriger. Ne?
Mhm. Wahrscheinlich ist es ja schon allein aufgrund der Größe irgendwie unsinnig, dass wir uns mit den USA oder China vergleichen, was Spitzensport betrifft. Aber investieren beispielsweise Länder wie Südkorea oder die Niederlande einfach mehr Geld? Sind die einfach cleverer in ihrem Spitzensportförderung? Das müssen wir jetzt nicht auf das Land konkret beziehen. Ich will so auf die auch auf den internationalen Vergleich hinaus. Mhm. Was machen so Länder, die in dem Ranking ja vor uns gelandet sind, wie ich am Anfang gesagt habe, was machen die irgendwie besser? Zumindest sollte man sich das ja vielleicht mal fragen. Ne?
Ich frage mich das auch und ich weiß nicht, ob das möglicherweise an unserer Bundesländereinteilung liegt, also dieser Föderalismus, den wir haben, dass den andere Länder möglicherweise nicht haben, also dass Bundesländer das individuell unterschiedlich handhaben, man sich da koordinieren muss und so weiter. Vielleicht ist das in Südkorea nicht der Fall. Was mich sehr beeindruckt hat, ich habe letztens gelesen, in Dänemark werden zu jeder möglichen Zeit die Hallen geöffnet. Also jeder kann jederzeit in eine Halle. Wenn ich mir das jetzt vorstelle, das als Best-Practice-Beispiel für Deutschland zu übernehmen, finde ich das für die Frühförderung, wo ja wenig Bewegungsintensität und Bewegungsaktivitäten stattfinden, mega wichtig und ganz toll. Aber hier in Deutschland müssten ja erstmal Anträge geschrieben werden. Dann muss man höchstwahrscheinlich jemanden in der Halle stehen haben, der Sicherheitsbeauftragte ist, weil ja was passieren kann. Also nicht falsch verstehen, finde ich auch total wichtig. Ne? Dann müssen wir vielleicht
finden noch, die Dänen wahrscheinlich aber auch wichtig,
ja, das
aber scheinen es zu organisieren. Ne?
Die kriegen es organisiert, ja genau. Dann braucht man vielleicht noch jemanden, der auf das Material aufpasst oder am Ende des Tages natürlich auch guckt, ist das alles ordentlich wieder weggeräumt und entspricht das den Sicherheitsvorgaben und so weiter. Also wir sind da natürlich auch sehr vorsichtig. Ob das hier so im Einzelnen funktioniert, keine Ahnung. Ich glaube, grundsätzlich ist es eine gute Idee, bei anderen Ländern zu gucken, die erfolgreicher abgeschnitten haben. Aber ob man das immer so auf unser System übertragen kann, das weiß ich nicht. Und da kommt ja jetzt unsere neue Ministerin ins Spiel. Wir haben ja jetzt ganz neu und total sensationell eine Ministerin für Sport und Ehrenamt. Das ist völlig toll, glaube ich, jedenfalls eine Riesenchance, weil das gab es bis jetzt nicht. Der Sport war organisiert im Bundesinnenministerium. Jetzt gibt es ein eigenes Ministerium. Und ich glaube, wenn da eine gute Vernetzung stattfindet und ein guter Neuaufbau von Strukturen, weil ein Neuanfang ist ja auch immer eine Chance, was nochmal anders zu machen, sich gut beraten zu lassen, dann bin ich echt gespannt, ob sie vielleicht von oben nochmal andere Strukturen durchsetzt, die dann zum Schluss den Athletinnen und Athleten auch zu Hilfe kommen oder sie unterstützen.
Ich fand Ihr Beispiel gerade mit den offenen Hallen insofern interessant, weil ich sowas Ähnliches, meine ich, auch mal gelesen habe über Island. Ja. Und für mich ist Island immer so ein Paradebeispiel, weil es als Münsteraner so gut fassbar ist. Island, das ganze Land, hat in etwa so viele Einwohner wie Münster, stellt aber eine herausragend gute Handballnationalmannschaft beispielsweise und kann auch verdammt gut Fußball spielen. Da denke ich immer, wenn jetzt das gesamte Nationalteam Deutschlands nur aus Münster käme im Handball und Fußball, das wäre so die Analogie. Mhm. da ist das schon bewundernswert, wie das kleine Island das irgendwie hinbekommt. Aber ich habe das auch mal gehört, dass die immer offene Hallen haben, dass sie sowieso relativ gesehen viele Sporthallen haben, dass da intensives Training stattfindet, weil man sich ja fragt, wie kriegen die Isländer das hin? Eine Handballnationalmannschaft aus der Größe von Münster.
Ja. Aber wenn man insgesamt auch nur 300.000 Menschen koordinieren muss, um da einen guten Sport irgendwie hinzukriegen, dann sind die Wege kurz, um sich zu koordinieren. Also es ist dann eben nicht drei Bundesländer, wo jeweils was anders vorgenommen wird und man sich dann absprechen muss. Ich glaube, da sind die Wege vielleicht kürzer, man kennt sich. Und die haben ja auch eine wahnsinnig tolle Fankultur da, ne? Also dieses Klatschen, das habe ich sehr nachhaltig noch im Kopf, wie die ihre Fans da, oder wie die Fans eigentlich im Grunde die Mannschaft da mobilisiert
Wahrscheinlich
haben.
Wahrscheinlich kommt da eins zum anderen. Ja. Was ist mit den Athleten selber? Die sagen ja oft, wir brauchen mehr Mitsprache in den Gremien, wir brauchen eine bessere Absicherung der Bundeskader, wir brauchen festgeschriebene Rechte auf Schutz und faire Arbeitsbedingungen. Ohne jetzt auf jeden Punkt im Einzelnen einzugehen, aber haben Sie den Eindruck, dass bei der Förderung des Spitzensports die Athleten selber ausreichend berücksichtigt werden und deren Stimme gehört wird?
Ich glaube, es nimmt zu. Also wenn ich das so im Social-Media-Bereich beobachte, dann nutzen die Instagram und den Einfluss da sehr. Also es gibt einen sehr guten Auftritt da. Bislang ist mein persönlicher Eindruck, also auch da ist es Luft nach oben. Die wurden bislang nicht so gehört, wie es notwendig wäre. Und diese Forderung, das Ganze ein bisschen zu professionalisieren, habe ich ja gerade schon gesagt, also Sport oder Spitzensport auch als eine Art Beruf zu sehen und die Person abzusichern, gerade auch für später, das finde ich schon sehr, sehr wichtig. Und da ist natürlich für einen Athleten, ich denke mal, wir sprechen da ja gleich auch nochmal drüber, diese duale Karriere, also den Spitzensport zu treiben und parallel was für später tun zu müssen, ist eine riesen Herausforderung. Und da Unterstützungsleistungen zu geben, das finde ich total wichtig. Und da sind die Forderungen der Athleten und Athleten auch berechtigt. Also das
die auch tatsächlich immer wieder auf diesen Aspekt Geld zurückkommen. Da gibt es ein Zitat, der Nutzen des Spitzensports ist primär gesellschaftlich, während der finanzielle Aufwand in hohem Maße privat erfolgt. Das ist wahrscheinlich genau dieser Spagat. Das geht bei den Eltern los, die sich engagieren und so weiter, nicht? Also das scheint ja doch schon ein Kernelement zu sein, oder?
Absolut, ja, ist es so. Also in den meisten Sportarten, das ist ja nicht so wie im Fußball, dass dann da 29.000 Euro die Woche für einen Torwart gezahlt werden oder keine Ahnung was dafür. Ehrlich gesagt weiß ich genau Beträge gar nicht, die da so rund.
Aber da liegen sie wahrscheinlich schon gar nicht so verkehrt.
So, und aber ein Triathlet oder eine Tänzerin oder so, das ist ja überhaupt nicht vergleichbar. Und dass die dann diese also wir haben ja gerade schon drüber gesprochen, ja, die Eltern sind die ersten Sponsoren und was findet dann später statt? Ne?
Vielleicht auch grundsätzlich die Frage, Frau Halberschmidt, welchen Mehrwert hat Leistungssport für unsere Gesellschaft denn allgemein? Denn man kann sich natürlich auch die Frage stellen, ich bin jetzt vielleicht nicht so sportinteressiert, jemand und sagt sich, mein Gott, wieso sollen wir denn auch da Millionen für ausgeben? Schulen sind doch viel wichtiger und Straßen und Brücken und Kitas und ich weiß nicht was. Spitzensport, sorry, nee, liebe Leute, das muss nicht sein. Also nochmal die Frage, welchen Mehrwert hat Leistungssport für unsere Gesellschaft?
Also das sind meiner Einschätzung nach Vorbilder. Und also Rollenmodelle. Wenn ich das Kindern zeige, was ein Athlet oder eine Athletin investiert und tagtäglich leistet, um am Ende in der nationalen Spitze zu landen und dann Deutschland letztlich auch zu repräsentieren, das ist unfassbar beeindruckend. Das erfordert eine Selbstdisziplin und auch eine Fähigkeit auf Verzicht. Also diese Athleten gehen über Jahre nicht feiern. Die gehen nicht mit Freunden irgendwie am Wochenende vor die Tür und genießen das soziale Miteinander oder so, sondern die sind dann in der Trainingseinheit. Und morgens vor der Schule wird schon 2 Stunden trainiert und nach der Schule wieder 4 Stunden. Und dann kommen die Sponsorenbesuche dazu und so weiter. Wenn man das Kindern berichtet und erklärt, glaube ich, sehen die, dass Leistungsorientierung oder auch eine Selbstdisziplin und so ein, ja, sich selber auch gut managen, von Erfolg gekrönt sein kann. Und das finde ich also als Botschaft an Kinder und Jugendliche total wichtig. Leistung zahlt sich aus. Also die Bereitschaft, auch was zu investieren und zu opfern, das finde ich schon ein tolles Modell. Und wenn man jetzt guckt, es gibt so Studien über Spitzensportler, wenn die sich bewerben, dann ist es tatsächlich so, dass Personen, die im Personaleinstellungswesen tätig sind, lieber einen Spitzensportler oder eine Spitzensportlerin einstellen als einen normalen Bewerber, auch wenn der Spitzensportler länger mit der Ausbildung gebraucht hat oder mit dem Studium.
Weil Sie wissen, was Sie an ihm haben später?
Ja, man hat einen leistungsorientierten, man hat einen motivierten, man hat jemanden, der auch mal verzichtet, der auch mal Einschränkungen hinnimmt, aber der weiß, dass es sich nach hinten hin auszahlt, der sehr verlässlich ist, weil sonst landen die nicht da, wo sie landen zum Schluss. Also wenn man das nicht reinbringt, dann braucht man es gar nicht erst machen, wenn ich es ganz mies sage.
Gar nicht erst versuchen.
Also es wird nicht funktionieren, wenn man nicht eine Fähigkeit auch hat, eine Zeit lang zu leiden. Also so hart, wie das jetzt klingt, aber...
Apropos schon. Leiden, das ist ein gutes Stichwort, weil Sie sind ja auch Sportpsychologin. Mhm. Und man kennt ja diesen Spruch, viele der Siege finden im Kopf statt. Mhm. Wenn es beim Tennis 6-6 steht und es geht ins Tiebreak, dann muss ich natürlich einen guten Schlag drauf haben, das ist klar. Aber ich muss vor allem diese mentale Stärke haben. Also ist das auch etwas, was Spitzensportler auszeichnet? Apropos Leistungsbereitschaft, was Sie gerade alles aufgezählt haben, dass man auch mental stabil ist oder wie immer man das bezeichnen würde. Wie würden Sie da die Leistung von Spitzensportlern einschätzen, was das Psychologische betrifft?
Also ich glaube, alle, die jetzt zuhören, wenn ich jetzt mal frage, was bemerkst du denn, wenn du Sport machst? Dann werden häufig, glaube ich, körperliche Dinge berichtet. Ich schwitze, mir tut was weh, ich bin total kaputt danach und so weiter. Das sind ja so körperliche Parameter. Aber wenn man Sport getrieben hat oder gerade dabei ist, ist es ja letztlich auch so, dass man in der Regel sich total gut fühlt und fröhlich ist danach und stolz auf die eigene Leistung und zufrieden ist mit dem, was man getan hat. Also klar, kann auch mal unangenehm sein, ne, je nach Verletzung oder wenn man gerade mal nicht so gut in Form ist. Aber und damit meine ich, wenn man Sportaktivität betreibt, wenn man Spitzensport macht, wenn man Sport macht, ist das 50% sicherlich körperlich, aber 50% ist die Psyche. Wir erleben das ganze Jahr. Wir sind ja keine Wesen, die keine Gefühle und Emotionen haben. Und deswegen ist das total wichtig. Und darauf zu achten, das ist schon auch bei Spitzensportlern ein Riesenbrett. Ich weiß, dass ganz, ganz viele Kolleginnen und Kollegen in der Forschung versuchen herauszufinden, gibt es so eine Persönlichkeitseigenschaft, die den Spitzensportler von einem normalen Menschen, also nicht falsch verstehen, aber also von einem Nicht-Spitzensportler unterscheidet, ist ganz schwierig. Kann man nicht so hundertprozentig sagen. Sicherlich sind die sehr gewissenhaft, aber bei anderen Faktoren ist es immer sehr, sehr widersprüchlich. Das hängt natürlich auch immer mit der Methode ab oder hängt von der Methode ab, wie man es erheben will, aber es ist schwierig festzulegen. Meine persönliche Beobachtung ist, dass das extrem gut organisierte Menschen sind. Und das ist ja auch eine psychologische Komponente, wenn man sowas bei sich hat, Leidensfähigkeit.
Es ist wichtig, Sie sind extrem gut organisiert und jetzt kommt vielleicht die Schattenseite, wo mich auch Ihre Meinung interessieren würde. Sie stehen dann natürlich auch irgendwann unter extremem Leistungsdruck. Und es gibt ja Studien, die auch zeigen, dass etwa 4-9% der deutschen Spitzensportler an Depressionen leiden. Das ist in der normalen Bevölkerung, also wenn normal jetzt mal, Sie wissen, wie ich das meine, ähnlich. Mhm. Aber dennoch, dieser Leistungsdruck ist natürlich dann, wenn ich Leistungssport mache und ständig die Kamera auf mich gerichtet ist und über mich berichtet wird, das ist natürlich auch ein Druck, den jemand, der keinen Spitzensport betreibt, eben nicht verspürt. Also ich brauche ja auch diese mentale Stabilität, oder?
Jetzt ist das ja so, der Spitzensport fällt ja nicht von einem Tag auf den anderen auf den Athleten runter, sondern man wächst ja langsam in das System rein und man kann sich an diesen Druck auch so langsam sicherlich gewöhnen. In der Regel haben Spitzensportlerinnen um sich herum auch ein Team von Personen, die das möglicherweise auch nochmal ein bisschen abfedern oder auffangen, unterstützen. Sportpsychologen, können wir vielleicht gleich nochmal drüber sprechen, können da ja auch sehr gut helfen. Ich glaube aber grundsätzlich, also dieses Phänomen der Depression ist bei Spitzensportlern genauso verteilt wie in der Normalbevölkerung. Und jetzt haben wir natürlich ein sehr forderndes Setting, aber in der Normalbevölkerung gibt es ja auch Leute, die einen sehr fordernden Job haben. Also wo auch Leistung erforderlich ist oder viel gedrückt wird. Der Umgang damit oder ob es dann wirklich zu einer Depression kommt, das ist so, würde ich jetzt einfach sagen, bei Spitzensportlern, aber auch in der normalen Bevölkerung, also passiert bei beiden, kann es vorkommen. Vielleicht hat man aber auch Ressourcen oder eine Resilienz, dass es einem eben nicht passiert.
Mhm. Immer mehr Sportler äußern sich ja auch öffentlich zu ihren psychischen Problemen, wie zum Beispiel die Turnerin Simone Biles oder Simon Biles, der Fußballer Niklas Schmidt. Ist das aus Ihrer Sicht sinnvoll oder sollten Sie sich lieber mit sowas zurückhalten? Oder ist das eher motivierend im Sinne von, ja, zeig ruhig, dass du auch Schwächen hast, wir helfen dir. Wie würden Sie diese öffentlichen Bekundungen einschätzen?
Ich finde das total wichtig, weil das Thema enttabuisiert werden muss. Also das findet, wie gesagt, bei Spitzensportlerinnen genauso statt wie in der normalen Bevölkerung. Und dass drüber gesprochen wird, ist super, super wichtig. Also das muss angesprochen werden, es ist ja kein Makel. Also ob ich mir jetzt ein Bein breche oder eine andere Verletzung irgendwie zuziehe oder ob eben meine Seele gerade leidet, drüber sprechen, wenn man dazu in der Lage ist, wenn man dazu auch bereit ist, erfordert ja auch eine, also ich würde das jetzt nicht unter Druck irgendwie preisgeben. Also wenn mein Trainer sagt, jetzt äußere dich mal vor der Presse dazu, das ne, natürlich nicht. Aber wenn der Athlet oder die Athletin das freiwillig macht, finde ich das ganz, ganz wichtig und sehr bewundernswert. Also ich sehe das ja auch in anderen Bereichen, Kurt Krömer, Thorsten Sträter, Felix Lobrecht, das sind ja sehr bekannte Persönlichkeiten. Und mein Gefühl ist, dadurch, dass die an die Öffentlichkeit gehen mit dieser Erkrankung, wird mehr drüber gesprochen und die Leute reagieren auch nicht mehr blöd, wenn jemand sich offen dazu bekennt oder einfach sagt, mir geht's nicht gut im Moment, ich hole mir Hilfe. Und das ist ja total legitim und super, sich da auch Unterstützung zu holen.
Ist das denn Ihrer Einschätzung nach auch sinnvoll und wünschenswert, dass Spitzensportler, darüber müsste man natürlich reden, ab was für einem Niveau, beim Fußball ab der dritten Liga oder ab der zweiten Liga oder beim Touren ab dem Bundeskader oder Landeskader, ab wann so eine psychologische Hilfe auch sinnvoll ist. Weil es gibt ja auch Leute, die Mentaltrainer beispielsweise haben. Ist das wirklich sinnvoll? Hilft das? Ist das nachweisbar? Oder ist das individuell auch sehr unterschiedlich? Der eine braucht es, der andere nicht. Wie würden Sie das einschätzen?
Ich hänge gerade noch bei dem Begriff Mentaltrainer. Also so kann sich praktisch jeder nennen. Das ist kein geschützter Begriff. Ich würde jedem Athleten und jeder Athletin ab einem bestimmten Leistungsniveau empfehlen, darauf zu achten, mit wem man in dem Bereich zusammenarbeitet. Wenn das ein Sportpsychologe ist oder eine Sportpsychologin, die bei der ASP das Curriculum Leistungssport absolviert hat und das ist so ein...
ASP müssen Sie mal im
Moment erklären. Achso, Entschuldigung, das ist die Arbeitsgemeinschaft für Sportpsychologie, der Berufsverband der Sportpsychologen und Sportpsychologinnen, die haben dieses Curriculum entwickelt unter bestimmten Standards. Und wir empfehlen, darauf zu achten, nur mit Kolleginnen und Kollegen zusammenzuarbeiten, die genau dieses Curriculum haben, weil man dann einfach mit jemandem zusammenarbeitet, der weiß, was er tut.
Also da kann man sich drauf verlassen.
Absolut.
Das ist wirklich ein Qualitätssiegel.
Ja, das ist ein Qualitätssiegel, absolut. Und ein Mentaltrainer hat keine, also ich will, ja, hat einfach nicht die entsprechende Ausbildung und er hat diese Zertifizierung nicht. Und schlimmstenfalls macht er es schlimmer, als es sowieso schon ist.
Würden Sie denn sagen, grundsätzlich ist das auch sinnvoll, dass man ab einem bestimmten Leistungsniveau eine solche Person an seiner Seite hat? Oder muss das auch jeder individuell für sich entscheiden? Der eine braucht es, wie gesagt, der andere nicht. Oder würden Sie auch jemandem sagen, der vielleicht erstmal das Gefühl hat, ich brauche das nicht, doch, probier es mal aus. Du wirst sehen, dass du noch ein paar Zehntel schneller wirst. Du wirst sehen, dass du auf dem Tennisplatz noch stabiler beim Tiebreak deinen Aufschlag hinbekommst, was auch immer. Also ist das grundsätzlich empfehlenswert, egal für wen?
Ich glaube ja. Ich würde aber gerne noch den Bedarf ein bisschen genauer definieren, weil wir da gerade so ein bisschen auch über diese psychische Auffälligkeit der Depression drüber gekommen sind. Ein Sportpsychologe arbeitet nicht an einer Depression. Der wird das sicherlich feststellen können, dass eine vorliegt oder vielleicht auch bemerken, dass die Athletin oder der Athlet, mit dem er zusammenarbeitet oder sie, eine Essstörung hat oder möglicherweise selbstverletzendes Verhalten. Was wir aber dann im Selbstverständnis machen und deswegen ist es mir so wichtig, auf dieses Curriculum hinzuweisen, das ist unser Selbstverständnis. Wenn wir merken, es ist krankhaft oder geht in eine kranke Richtung, klingt so komisch, aber wissen Sie, was ich meine? Also das ist auffällig und das muss behandelt werden. Dann empfehlen wir oder stellen Kontakt her zu einem Psychotherapeuten, einem Psychiater, also einer Person, die die entsprechende Ausbildung hat. Wenn wir jetzt zurückkommen zu Leistungsverbesserungen, Sie haben ja gerade davon gesprochen, jetzt beim Tennis gut zu treffen und so, würde ich sofort sagen, ja, kommt zu den Sportpsychologen und Psychologinnen. Leistungsverbesserung können wir. Also wir haben unheimlich viele Techniken und das ist ja eigentlich auch der Kern unserer Arbeit, Leistung zu verbessern, zu fokussieren, Zielsetzungstraining zu machen. Jemand, der bemerkt im Wettkampf, ich habe zu viel Angst und ich bin zu aufgeregt, da bestimmte Strategien und Techniken zu finden, dass man auf den Punkt diese Leistung bringen kann. Das ist grob verkürzt das, was Sportpsychologen und Sportpsychologinnen machen, wenn sie gut ausgebildet sind.
Und können Sie auch im Falle einer Verletzung vielleicht helfen? Denn für viele Spitzensportler ist natürlich eine Verletzung, ich denke jetzt an das Schlimmste, was einem Fußballer oder Handballer passieren kann, ein Kreuzbandriss beispielsweise. Da ist man ja doch auch erstmal arg geknickt. Erstens. Und zweitens hat man, wenn man nachher auf dem Platz steht, wahrscheinlich immer instinktiv so im Hinterkopf, oh, hoffentlich passiert das gleich wieder nicht nochmal. Und ich bewege mich vielleicht dann etwas ungünstig und provoziere damit geradezu eine zweite Verletzung. Also können auch da Sportpsychologen helfen?
Ja, tatsächlich. Also Verletzungen können ja akut oder auch chronisch sein. Und jetzt geht es natürlich darum, wenn das ganz plötzlich passiert ist, sich erstmal natürlich medizinische Unterstützung und Hilfe zu holen. Aber spätestens also nach der OP, wenn die Rehabilitationsmaßnahmen einsetzen und es darum geht, den Athleten wieder fit zu machen, sollen und können Sportpsychologinnen sicherlich helfen und unterstützen. Woran man immer ganz gut arbeiten kann, ist so mit den Ressourcen der Athletinnen und Athleten, also darauf zu fokussieren, auch wenn es schwierig wird, schaffe ich das, das ist so diese Selbstwirksamkeit, auch wenn jetzt Probleme kommen, ich kann das angehen und ich werde das schaffen, also da so ein bisschen zu unterstützen. Und ja, Sie haben völlig recht, das Phänomen der Wiederverletzung ist natürlich das beschäftigt Athletinnen und Athleten. Also in dem Moment, das erzählen viele, wenn sie zum ersten Mal wieder auf den Platz gehen und genau so eine Situation wie die, wo dieser schwere Unfall passiert ist, wiederholt sich, dann geht das Kopfkino richtig los. Und natürlich kann man das auch sportpsychologisch gut betreuen und dem Athleten und Athletinnen dabei helfen, diese Angst vor der Wiederverletzung vielleicht nicht komplett auszumerzen, aber zumindest deutlich zu reduzieren. Und dann ist man natürlich auch wieder handlungs- und leistungsfähig.
Also Sportpsychologen können an mehreren Stellen vielleicht eine hilfreiche Stütze sein. Jetzt will ich mal den Bogen zum Anfang des Gesprächs zur Infrastruktur nochmal schlagen, obwohl das ein bisschen schräg klingt. Aber glauben Sie, dass das auch zur Verbesserung des Leistungssports in Deutschland beitragen könnte? Und wenn es nur ein kleiner Baustein ist, dass man da eine engere Verbindung zur Sportpsychologie und einzelnen Sportarten schlägt?
Ja, in Großbuchstaben und Ausrufezeichen. Es ist tatsächlich so, an den Olympiastützpunkten neben einer Laufbahnberatung und verschiedenen Angeboten zur Trainingssteuerung, Ernährung, Physiotherapie und so weiter, gibt es eigentlich in der Regel auch immer einen Sportpsychologen, mindestens einen oder eine Sportpsychologin. Und ein Bundeskaderathlet hat ein Recht auf sportpsychologische Betreuung. Und wir machen gerade eine Studie von der Universität, wo wir so ein bisschen versuchen, Aspekte zu erfassen, die dazu beitragen, dass ein Athlet nebenbei auch noch studieren kann. Und das, was relativ viele SpitzensportlerInnen, aber auch Spitzensportbeauftragte witzigerweise äußern, ist, dass sie finden, dass eine sportpsychologische Betreuung umfangreicher nochmal gewährleistet sein sollte. Und ja, ich habe ja gerade gesagt, das richtet sich jetzt immer erstmal an die Bundeskaderathletinnen. Spielerinnen und Spieler der ersten und zweiten Bundesliga sind nicht zwangsläufig auch Bundeskaderathleten. Also das ist so ein bisschen diese Definition oder diese Einteilung von Spitzensport in Deutschland. Das heißt, die Spieler müssten dann möglicherweise auch in die eigene Tasche greifen, um sich einen Sportpsychologen oder eine Sportpsychologin leisten zu können.
Kommen wir so langsam mal von der Bundesszene und Bundeskader mal zur Situation hier in Münster. Sie haben ja auch viel mit Leistungssportlern hier zu tun. Die versuchen, das alles unter einen Hut zu bringen. Die versuchen eben, sich eine gute Ausbildung zu organisieren, indem sie fleißig studieren, aber eben auch Spitzensport zu treiben. Was hören Sie so von denen? Was sind so deren größte Herausforderungen, Sorgen, aber auch Motivationen? Wie geht's denen, sehr allgemein formuliert?
Also wir haben aktuell ungefähr 60 Athletinnen und Athleten in der Förderung oder also die sozusagen Teil dieses ganzen Projektes Partnerhochschule des Spitzensports sind. Und also ich möchte mich ungern wiederholen, aber das Thema Geld spielt immer wieder eine Rolle. Also die Finanzierung des Studiums und des Sports parallel, weil die können, es ist völlig ausgeschlossen, dann noch einen Job nebenbei zu machen, um sich das zu finanzieren. Und bei bestimmten Sportarten ist das Gehalt einfach auch nicht gegeben. Und wenn man dann 34, also es gibt so eine Studie, ich glaube 34 Stunden die Woche muss man für Sport ansetzen. Und Sie wissen selber, so ein Studium, also man kann natürlich eine Vorlesung machen und ist gut, aber wenn man es ernst nimmt, macht man auch mehr Veranstaltungen. Das heißt, im Schnitt kommen die Athletinnen und Athleten so auf eine 55-Stunden-Woche. Da kann man nicht parallel noch arbeiten. Also braucht man irgendwie eine Art Finanzierung und das ist, sicherlich gibt es die Deutsche Sporthilfe, ne, die da schon ein tolles Angebot macht. Ich glaube, 300 Euro sind das im Monat. Aber jetzt speziell, wir sind ja gerade im Fall Münster, da wird der Kühlschrank von voll, aber die Miete ist ja noch nicht bezahlt. Ne?
Man kann das sicherlich nicht über einen Leisten scheren und sagen, so viel Geld bekommt ein Leistungssportler in Deutschland. Dafür ist es zu unterschiedlich.
Ja, absolut.
Männer, Frauen, die unterschiedlichen Sportarten haben Sie schon gerade aufgezählt. Ich weiß nicht, haben Sie vielleicht mal ein Beispiel, ob das ein Spitzensportler beim Rudern ist oder in der Leichtathletik? Was bekommen die denn überhaupt an Zuschüssen? Sind das ein paar hundert Euro oder geht das auch schon mal ins Vierstellige? Kann das auch schon mal fünfstellig werden?
Das weiß ich tatsächlich nicht, wie die Bezahlstrukturen sind. Das hängt vom Verband ab, das hängt von den Platzierungen bei Olympia ab. Wahrscheinlich auch von der Berichterstattung durch die Medien. Wenn man viele Tickets verkaufen kann, weil es viele Fans gibt, dann hat man ja auch nochmal eine solide Grundlage, die dann letztlich ja irgendwo bei den Athleten wieder ankommen muss. Ich weiß tatsächlich, also Gesetz ist dieses Stipendium von der Deutschen Sporthilfe, und wir waren letzte Woche
in... Mit den 300 Euro,
ja. Wir waren letzte Woche in Frechen beim Deutschen Behindertenverband, weil uns diese paralympischen Athleten und Athletinnen auch sehr interessieren. Die haben nochmal eine andere Förderstruktur, weil da ja über die Behinderung auch bestimmte Finanzierungsmöglichkeiten ausgeschlossen sind und die Athleten da auch Schwierigkeiten haben. Also das fand ich auch nochmal ganz spannend, aber wie sich das jetzt für Bundeskaderathleten darstellt, da bin ich ein bisschen blank, ehrlich gesagt, das weiß ich nicht ganz genau.
Aber zumindest über dieses 300 Euro von der Deutschen Sporthilfe bekommt man ja schon mal einen ersten Eindruck, dass wir da nicht wie im Profifußball über 100.000 oder mehr Millionen reden, sondern eher über kleine Beträge, und dann kann man sich das leicht ausrechnen, wie schwierig das ist für einen Spitzensportler. Was tut die Universität Münster denn konkret, um diese Kombination von Spitzensport und Studium zu erleichtern? Mit Geld können Sie ja wahrscheinlich nicht dienen, aber was kann die Uni Münster machen, um den Leuten das möglichst einfach zu gestalten?
Also tatsächlich, wenn ich noch kurz zum Geld ergänzen darf, wir hatten eine ganz gute, ich nenne das mal Kooperation mit Pro Talent. Die haben eine Zeit lang tatsächlich Spitzensport anerkannt als ein stipendiumswürdiges Engagement.
Pro Talent, vielleicht für die, die das nicht kennen, ist das spezielle Stipendiumsprogramm der Universität Münster.
Genau. Jetzt wurden aber bestimmte Förderkriterien umgestellt und dann haute das für SpitzensportlerInnen nicht mehr hin. Dann haben wir die NRW Sportstiftung an Bord gehabt. Auch die haben aber irgendwelche Förderbedingungen umgestellt. Es haute also auch nicht mehr hin. Also, der kleine kurze Werbeblock, wenn ich darf. Wenn jemand hier zuhört und Lust hat, einen Athleten oder eine Athletin zu fördern, bitte gerne melden. Also, es ist ein tolles Engagement und kommt den Athleten wirklich sehr zugute.
Direkt zugute, ne?
Aber sie hatten ja gefragt, und jetzt komme ich zum Werbeblock für die Uni, was die Universität macht. Also wir sind seit 2002 Partnerhochschule des Spitzensports. Dem Rektorat ist das so wichtig, dass es einen Spitzensportbeauftragten gibt. Das ist auch nicht an allen Universitäten so. Also man kann sich ja in Anführungsstrichen bewerben für diesen Titel. Was die Universität dann am Ende daraus macht, ist immer so ein bisschen individuell. Und wir sind tatsächlich ein Best-Practice-Standort. Wir setzen also über dieses Amt Spitzensportbeauftragter schon eine Menge um. Wir arbeiten sehr, sehr eng und gut mit dem Hochschulsport zusammen. Und die Förderleistungen sind jetzt konkret, beispielsweise, wo ich gerade beim Hochschulsport bin, freier Zugang zu den Sportstätten, wenn sie frei sind. Das heißt, die Athletinnen und Athleten können auch mal eben in der Vorlesungspause noch mal zusätzlich trainieren, wenn sie sowieso gerade am Campus sind. Was wir auch haben, ist, also meine Hauptaufgabe ist tatsächlich, Anträge zu schreiben oder mit Kolleginnen und Kollegen zu telefonieren. Da geht es um die Individualisierung von Anwesenheitszeiten, aber auch von den Studienbedingungen und von den Prüfungsbedingungen. Und da läuft das so ab, der Athlet sitzt also beispielsweise in einer Veranstaltung, in einer Vorlesung oder im Seminar und hört jetzt vom Dozenten, da findet eine Klausur statt, guckt in seinen Terminkalender und sieht, oh, da ist eine Weltmeisterschaft. So, dann haben wir so ein spezielles Verfahren, weil wir die Athleten und Athletinnen sehr gerne mit einbinden. Die gehen also zu dem Dozenten oder der Dozentin hin und stellen erstmal ihr Problem vor. Und unser Credo ist an der Stelle, bitte nicht darauf drängen, irgendwas erlassen zu bekommen, sondern es geht nur um eine flexiblere Umgang, was so die zeitlichen Prozesse angeht. Also
das heißt, die Athleten müssen schon die gleichen Prüfungen machen, wenn sie Jura studieren, wie ihre Kommilitonen, aber vielleicht zu einem anderen Zeitpunkt.
Ganz genau.
Und der Maßstab ist auch das gleiche. Das heißt, den Athleten wird da nicht irgendwie das Studium mal so etwas lockerer gewährleistet, das nicht?
Nee, auf gar keinen Fall. Also das ist uns ganz wichtig. Das Studium wird unter den gleichen Bedingungen gemacht, wie alle anderen Studierenden das auch machen. Aber möglicherweise die Prüfung 2 Wochen früher, 4 Wochen später, digital, was auch immer. Also da sind wir auch oft auf die Zusammenarbeit mit dem Prüfungsamt angewiesen, aber bis jetzt Es läuft wirklich, wirklich gut.
Und das wissen die Studierenden, die Athleten auch zu schätzen. Ist das etwas, was ihnen wirklich hilft?
Absolut. Also wir haben, wie gesagt, gerade ja auch eine Studie, die wird in ganz Deutschland durchlaufen lassen. Was die Athletinnen und Athleten sagen, ist, wir brauchen eine flexible Anwesenheitszeit. Das ist für die auch das Wichtigste. Und gleichzeitig berichten sie aber auch, wir nehmen wahr, dass das häufig auch tatsächlich für uns ermöglicht wird. Hier in Münster auf jeden Fall. Wenn die Athleten tatsächlich mal an einen Kollegen oder eine Kollegin kommen, die ein bisschen in Sorge ist, oh, da mache ich jetzt eine Ausnahme von der Regel und das ist mit Sicherheit irgendwie, also ich schaffe da einen Präzedenzfall, oder wir hatten tatsächlich einmal auch einen Fall, ja, da kann ja jeder kommen, wenn jetzt jemand eine Person pflegt oder berufstätig, eine alleinerziehende Mutter oder so, dann ist es so, dass wir die Athleten bitten, geh mal aus der Situation raus, ist gar nicht schlimm, und dann kommt mein Job, dass ich die Kollegen nochmal informiere, ihr schafft da keine Präzedenzfälle, in der Regel nicht, die Universität hat einen Vertrag unterschrieben, in dem sie zusichert, wir individualisieren im Rahmen unserer rechtlichen Möglichkeiten, und dann sind Kollegen eigentlich in der Regel auch schon super hilfsbereit. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, in den letzten, jetzt mache ich das 15 Jahren, 85-90% der Erstanfragen durch die Athletinnen und Athleten werden schon positiv wohlwollend begutachtet. Also ich muss so viel dann auch Gott sei Dank nicht machen.
Aber wenn ich Sie richtig verstehe, Sie haben dann so eine Art vermittelnde Instanz. Sie versuchen so beide Seiten dann auch zusammenzubringen, Problemfälle zu lösen, Ansprechpartnerin zu sein. Und das ist auch dann die Aufgabe des Spitzensportbeauftragten?
Ja, genau. Also wenn ich jetzt nicht mehr weiterkomme, dann haben wir tatsächlich mit Bernd Strauß jemanden, der als Professor und mit WUMS und mit diesem Amt dann auch nochmal die Kollegen auf diese Partnerhochschule und die Vereinbarung hinweist. Gott sei Dank muss Bernd aber gar nicht so oft agieren. Also ich bin ja auch im Team und ich komme häufig schon ganz gut durch. Ich muss auch sagen, die Kolleginnen an der Uni alle sind so sportaffin. Ich meine, das sind ja auch manchmal regionale Mannschaften, die Uni Baskets oder SC Preußen, da muss ich ja gar nicht viel sagen, weil die sind ja bekannt. Und dann geht es letztlich nur darum, dass das im rechtlichen Rahmen bleibt und für alle anderen Studierenden vergleichbar fair bleibt. Und das ist es ja alleine schon durch die Inhalte. Wir wollen ja keine Prüfung weglassen. Sie wird halt nur zu einem anderen Zeitpunkt durchgeführt.
Inwieweit spielt auch bei Spitzensportlern die etwas spätere Karriereplanung in Ihren Gesprächen mal eine Rolle? Also brauchen die da auch Ansprechpartner, um so einen vielleicht auch mittelfristigen Plan mal zu entwickeln? Okay, jetzt studiere ich noch 2 Jahre, ich möchte aber weiterhin Spitzensportler bleiben, in der Leichtathletik oder wo auch immer. Könnt ihr mir da auch irgendwie helfen? Habt ihr da eine Beratung? Habt ihr da irgendwie auch finanzielle Möglichkeiten? Gibt es da auch Strukturen und Ansprechpartner? Oder ist das immer dann auch beim Spitzensportbeauftragten, bei Bernd Strauß, dann gut aufgehoben?
Also ich würde jetzt sagen, das ist bei Bernd und, wenn ich darf, also mir, uns zusammen eigentlich wirklich gut aufgehoben. Ich hatte das große Glück, ich habe vor ungefähr 10 Jahren eine Maßnahme der Universität besuchen dürfen, Frauen managen Hochschule. Und das war so eine Fördermaßnahme, wo aus jeder Fakultät eine Frau abgestellt wurde und wir über 2 Jahre lang alle möglichen Management-Dinge so beigebracht bekommen haben in der Fortbildung. Seitdem habe ich in jedem Fachbereich eine Ansprechpartnerin. Und wenn ich gerade den Fachstudienberater nicht kenne oder die Ansprechperson am Prüfungsamt, dann rufe ich halt eine von den Mädels an und frage, könnt ihr mir mal eben helfen? Ihr kennt die Strukturen vor Ort. Ich kenne ja nicht alle Fakultäten und Fachbereiche.
Uni Münster ist groß.
Die Uni ist sehr groß. Und das ist super hilfreich, dass man an jeder Fakultät eine Person hat, wo man notfalls fragen kann. Und mittlerweile habe ich das Gefühl, ist das Projekt auch ganz gut bekannt. Und wir machen ja keinen Schmus. Also das ist ja schon auch eine qualitativ gute Sache, die wir da vertreten. Die Kolleginnen und Kollegen begeben sich jetzt nicht auf irgendwie ein Minenfeld von Klagen von irgendwelchen Leuten, die das mitkriegen und dann auch eine vermeintliche Extrawurst wollen oder so. Aber wichtig ist, das möchte ich nur festhalten, diese Vernetzung an der Universität, weil ich nicht alle Studiengänge kenne und weil ich nicht alle Strukturen kenne. Das wird ja teilweise in der evangelischen Theologie ganz anders gehandhabt als jetzt bei uns in der Sportwissenschaft. So. Und das ist schon ein super Netzwerk, was wir gut nutzen können. Und dann hat man es eigentlich in der Regel, wie gesagt, vor Ort auch mit Kolleginnen und Kollegen zu tun, die sportaffin sind.
Das ist schon toll. Wie schätzen Sie allgemein, Frau Halberschmidt, auch so die Trainingsbedingungen an der Universität Münster ein? Wir haben am Anfang ja viel über Infrastruktur gesprochen und Sportpsychologie, und da kann man spontan mal eine Trainingsstunde machen. Wahrscheinlich gibt es immer irgendwie Luft nach oben, das ist klar. 3 Hallen werden immer besser und noch 2 Schwimmhallen und so weiter, das ist klar. Und vielleicht noch 3 Sportplätze. Aber unter den gegebenen Bedingungen? Wie schätzen Sie das ein? Vielleicht auch im Vergleich zu anderen Standorten. Sie haben da ja vielleicht auch einen Überblick zu anderen Hochschulen. Ja. Wie würden Sie das einschätzen?
Also es ist eigentlich zu voll mit Universität, Schule, Vereinen, Breitensport und dann auch noch Spitzensport. Wir brauchen mehr Hallen.
Sind Hallen da so der Engpass schlechthin oder gibt es noch andere Dinge?
Also ja, generell Sportstätten würde ich jetzt dann eher allgemeiner sagen. Sicherlich auch nochmal ein Schwimmbad mehr. Wir könnten super gut gebrauchen, ein Schwimmbad mit 50 Meter Bahnen überdacht für einen Stützpunkt, den wir dann entsprechend hier fördern könnten. Die Leichtathletikhalle ist natürlich ein Fund. Also das ist wirklich super. Da ist ja eigentlich auch ein Stützpunkt. Aber ich glaube, dass die Futsalspielerinnen sich auch über mehr Hallenzeiten freuen würden. Da könnte eine weitere Halle schon helfen.
Also jeder, der Münster Sport treibt oder in einem Verein mal war, kennt diesen Kampf um die Hallenzeiten,
total.
Oder?
Ja.
Da geht es wirklich um jede halbe Stunde, die man
absolut
abbekommt. Ne?
Ja. Und da haben wir wirklich Glück. Ich habe ja gerade gesagt, dieses gesamte Projekt ist an der Uni nicht nur bei Bernd Strauß und bei mir, sondern wir arbeiten da ganz eng mit dem Hochschulsport zusammen und Jan Müller versucht wirklich alles, was geht für den Spitzensport. Aber auch er muss natürlich zusehen, dass der Hochschulsport auch ein vernünftiges Angebot leistet. Und dann haben wir noch die ganzen 40.000 Studierenden, die eben nicht Sport studieren, sondern so auch noch Sport treiben wollen. Also das ist schon, ich möchte nicht tauschen an der Stelle.
Ja, ist ein ganz schönes Gedränge.
Ja,
ich kenne die Zahlen auch, wie viel 10.000 jede Woche hier Sport treiben. Dafür ist die Uni Münster ja auch durchaus bekannt und geschätzt, dass der Hochschulsport hier ein wirklich fantastisches Angebot hat. Aber gut, das hat eben auch die Schattenseite, dass die Hallen extrem belegt sind. Ne?
Ja. Was ich toll finde beim Hochschulsport, die haben ja ein Campus-Gym jetzt neu hochgezogen. Ich weiß jetzt gar nicht, ist das 3 oder 4 Jahre alt? Bestimmt schon.
Ja,
ne?
Bestimmt, ja.
Ja. Da dürfen die SpitzensportlerInnen umsonst trainieren. Also sie können jederzeit da rein und irgendwie einen Input machen. Und das finde ich so großartig vom Hochschulsport, weil das einfach eine Unterstützungsleistung ist, die alle Athletinnen und Athleten total gerne in Anspruch nehmen.
Ja, daran sieht man mal, wie wichtig es ist, sich untereinander zu kennen.
Absolut.
Und sich die Karten zuzuspielen praktisch.
Ja,
ne?
Das ist wirklich toll.
Münster hat ja auch im Freiburg mit vielen Sachen Forschung zu bieten. Sportpsychologie ist das eine, das andere ist ja auch Forschung. Ich will nur ein Stichwort nennen. Es gibt ja ein Bewegungslabor, wo man genau die Abläufe, was passiert, wenn ich beim Dreisprung vielleicht erst auf dem rechten Bein lande und dann auf dem linken oder umgekehrt. Ist das auch ein Fund, was den Spitzensport hier zugutekommt?
Ja, es ist tatsächlich. Ich habe einen Kollegen, den Erik Eils, der da vor Ort die Diagnostik macht mit Leistungssportlerinnen und Leistungssportlern zusammen. Das wird also gezielt auch angefragt von den Vereinen. Aber grundsätzlich ist einfach diese Stätte, das ist ja von verschiedenen sportwissenschaftlichen Disziplinen damals beantragt worden. Und da Spitzensportforschung betreiben zu dürfen, ist schon ein sehr besonderes Gefühl. Also wenn man in diese Halle reingeht, man hat so das Gefühl, man kann das richtig greifen. Und da sind, ich glaube, deutschlandweit die meisten Kraftmessplatten. Also da kann man halt drauflaufen und kann man so Kräfte messen, die der Athlet während der Bewegung irgendwie ausübt. Und wir haben da sehr, sehr viele Messplatten und gibt andere Standorte, die ein bisschen gelb von Neid sind. Aber es kriegt man auch nur zufällig bei Kongressen oder so mit, wenn man dann so ein bisschen darüber erzählt. Da sind große, oder jede Menge Blickbewegungskameras oder überhaupt Kameras, die Bewegungen erfassen können und so weiter. Und wenn man dann da jemanden verkabelt und man sieht dann so diese dreidimensionale Figur im Computer und kann da sofort, sieht dann Pfeile, die da rumschwirren und wo dann irgendwelche Kräfte abgebildet werden. Und man kann ja letztlich Bewegungen super gut feedbacken und verbessern, das ist schon ein riesen toller Gewinn. Also es macht total Spaß da.
Und haben Sie auch den Eindruck, dass das ein tatsächlicher Gewinn ist? Oder also dass es über Voodoo hinausgeht, wo man viele Parameter sieht und hier noch ein Pfeil und da noch eine Bewegung?
Ja.
Nein, es kann zu einer individuellen Verbesserung beitragen? Fragezeichen.
Ja, also beispielsweise haben die USC-Volleyballerinnen damals ein Training absolviert. Da ging es um, ich glaube, das Blocken oder einen Angriffsschlag. Das heißt, es wurde in der Halle ein Netz aufgespannt. Die Mädels wurden auf diese Kraftmessplatten beispielsweise positioniert und hinter dem Netz war ein ganz, ganz großer Bildschirm, wo eine Angriffssituation simuliert wurde, aber wo die wo die Athletinnen, die Spitzensportlerinnen diese Angriffssituation natürlich auch visuell super gut verarbeiten konnten und dann haben die eben da spezielle Trainingsimpulse bekommen. Die haben sofort ein Feedback gekriegt, wo war der richtige Impuls, wo kann man jetzt möglicherweise durch eine minimale Veränderung in Bewegungen nochmal mehr erzielen. Ein Kollege von mir hat das mit Trampolinspringern gemacht, da auch mit dem Olympiastützpunkt zusammengearbeitet. Die haben nur minimale Veränderungen in Bewegungsabläufen identifiziert und benannt und dann verändert. Und es war eine viel bessere Leistung da. Und was will man mehr? Also wenn man über Forschung direkt helfen kann, spitzensportliche Leistung noch zu verbessern, das ist ja idealtypisch.
Also ich habe zumindest den Eindruck, dass hier nicht nur über die Förderung von Leistungssport geredet wird, sondern dass auch tatsächlich was passiert, oder?
Ja, das ist so.
Also in der Sportpsychologie, bei den Infrastrukturen, freier Zugang zum Gym, die Sportstätten stehen euch zur Verfügung, die wissen das auch zu schätzen, habe ich den Eindruck, oder?
Ja.
Was hören Sie so?
Also die Athletinnen und Athleten, ich hoffe schon, das ist zumindest, also wir machen so alle 2 Jahre, befragen wir die Athletinnen und Athleten, die in der Förderung sind, was können wir denn noch besser machen und wo ist noch Optimierungsbedarf. Es bezieht sich nie auf den Sportstättenzugang und auch nicht auf die Förderleistungen, beispielsweise jetzt dieses Klausurverschieben oder individualisierte Anwesenheitszeiten. Was sie sich tatsächlich ganz banal immer wünschen, ist ein bisschen mehr Multimedia- oder Social-Media-Präsenz. Und dem sind wir jetzt auch nachgekommen. Also wir versuchen gerade einen Instagram-Kanal so ein bisschen hochzuziehen zum Spitzensport in Münster und platzieren da unsere Athletinnen und Athleten. Perspektivisch wollen wir da auch Erfolge zeigen. Wir haben ja jetzt gerade auch das Forschungsprojekt zu diesem Thema, duale Karriere. Auch da wollen wir ein paar Ergebnisse dann da präsentieren und ja, sind mal gespannt, wie es läuft. Aber das ist, also das zeigt ja, dass die Athletinnen und Athleten insgesamt, glaube ich, mit den Förderungen echt zufrieden sind. Die Situation hoffe ich auch gut wahrnehmen. Die melden das zumindest auch in dieser Evaluation immer zurück. Es ist gut hier, es läuft. Und ich hatte letzte Woche einen Anruf aus Kiel von einer Laufbahnberaterin vom Olympiastützpunkt, die mir im Gespräch sagte, wow, Münster, ihr habt so einen großen Webseitenauftritt und das ist ja schon total beeindruckend und ich höre nur Gutes. Ja, das geht runter wie Öl. Echt, das freut einen total. Das ist ja so auch eine Belohnung für unsere Arbeit.
Ja, wenn es von den Leuten direkt kommt, die damit zu tun haben, dann klingt es auch ehrlich und die sind wahrscheinlich auch ehrlich und würden auch sagen, wenn ihnen was nicht gefällt.
Ja.
Ne? Davon sollte man zumindest ausgehen. Ja, meine Damen und Herren, Spitzensport steht immer wieder in der Diskussion, vor allem wenn es um große Wettbewerbe geht, um Olympia oder Weltmeisterschaften, dann geht das typisch deutsche Kritteln los. Vielleicht sollten wir auch einfach mal einen 9. Platz etwas mehr wertschätzen, als wir es bisher gemacht haben. Die sportpsychologische Betreuung kann man sicherlich noch in vielen Fällen verbessern, sollte man möglicherweise auch. Die Uni Münster tut auf jeden Fall vieles für ihre Spitzensportler hier. Nur an einer Stelle kann sie nicht wirklich weiterhelfen, nämlich eine bessere Bezahlung. Das ist etwas, was Barbara Halberschmidt, die viel in diesem Thema arbeitet, immer wieder hört, dass das ein Knackpunkt ist. Wir hoffen, dass wir Ihnen heute einen guten Überblick bieten konnten über dieses Thema, über Verbesserungsmöglichkeiten und aber auch Potenziale und die Möglichkeiten hier an der individuellen Prüfungssituation, zum Beispiel an der Uni Münster. Und dafür danke ich Ihnen sehr, Dr. Barbara Halberschmidt. Schön, dass Sie heute hier waren.
Vielen Dank, Herr Rohrs. Und wenn ich darf, nochmal ein riesengroßes Dankeschön an alle Kolleginnen und Kollegen an der Uni, die da so toll unterstützen.
Das nehmen wir gerne mit. Danke nochmal. Dank. Alles Gute.
Danke. Gleichfalls.
Umdenken. Der Podcast der Universität Münster.